Neugeboren, das ist doch ein Wunsch, den man so tief im Herzen hat. Wenn im Leben so einiges aus dem Ruder gelaufen ist, dann würde man gerne nochmal ganz von vorne anfangen. Und ich sage, es ist möglich. Ein lebendes Beispiel haben wir in Robert hier vor uns gehabt. Wenn ihr das so singt, dann ist das auch mit Erfahrungen gedeckt. Jesus gibt ein völlig neues Leben, wenn wir uns auf ihn einlassen. Jetzt haben wir heute Abend ein herausforderndes Thema, wenn es um Familie geht. Student schreibt, liebe Eltern, schreibt aus Dresden an die zu Hause gebliebenen im Westen, liebe Eltern, hab lange nichts von euch gehört, schickt mir doch bitte einen Scheck über 300 Euro, damit ich weiß, dass es euch gut geht. Also die alten Herrschaften können ja schon irgendwie sehr nützlich sein, aber das Verhältnis zwischen der alten und der jungen Generation ist eben nicht immer ganz spannungsfrei. Und Gott äußert sich dazu in den 10 Geboten. Wir haben gestern angefangen, über unser Verhältnis zu Gott aus den 10 Geboten heraus nachzudenken. Und jetzt geht es um das Verhältnis untereinander, wenn es im 5. Gebot in 2. Mose 20 heißt, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange sind, lange währen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Es gibt im Leben eines Mannes normalerweise im Verhältnis zu seinem Vater 3 Phasen, die er so durchläuft. In der ersten Phase sagt, der Papa ist der Beste, also kleine Kinder himmeln den Papa oder auch die Mama an. In der zweiten Phase sagt er, der Alte hat keine Ahnung. Und in der dritten Phase sagt er, mein Vater hat immer gesagt. Das ist ja eine interessante Beobachtung und eine ganz interessante Entwicklung in der Beziehung zu einem Elternteil. Also das Kleinkind, wenn es sich in einer Familie wirklich geborgen fühlt und geliebt fühlt, das bewundert seine Eltern. Das sind ja so erstmal die einzigen Menschen, die sie überhaupt kennen. Dann ab dem Teenageralter, dann folgt irgendwann so die innere, auch äußere Ablösung, Spannungen und Auseinandersetzungen inbegriffen. Und dann, je erwachsener einer wird, desto dankbarer wird er für seine Eltern, wenn es gut gelaufen ist. So Unrecht hatten die damals doch nicht, stellt einer dann auf einmal fest. So ein Zuhause zu haben, Familie zu haben, das ist ein großer Wunsch, den viele junge Leute haben. Jedes Jahr wird in Deutschland ein sogenannter Glücksatlas erstellt und das steht immer auf den vordersten Rängen, oft an erster Stelle, ein geborgenes Zuhause haben. Die 68er haben das anders gesehen. Das ist ja jetzt alles mal wieder so ein bisschen so in Erinnerung gerufen worden, dass damals die Familie als ein Nest von Spießern und so bezeichnet wurde. Aber wenn du Leute auf der Straße fragst und sie ganz ehrlich sind, dann wünschen sie sich diese Geborgenheit in dieser engsten gesellschaftlichen Zelle einer Familie, die intakt ist, wo man einander wirklich lieb hat und wo eine gute Beziehung zueinander gelebt wird. Wer also geborgen aufgewachsen ist, der wird bestätigen, dass Familie eine ganz gute Erfindung Gottes ist und dem wird es auch nicht schwerfallen, dieses 5. Gebot zu halten. Aber wir müssen uns natürlich heute Abend auch die Frage stellen, was ist, wenn es ganz anders läuft? Was ist, wenn wir solche Familien haben, wie uns das Robert so andeutungsweise geschildert hat? Du lagst noch in den Windeln und die Beziehung lag schon im Argen. Und bevor einer flügge wird und damit droht, das Haus zu verlassen, versuchen bestimmte Elternteile, ihm schon zuvorzukommen. Manchmal sind es die Eltern, die vor den Kindern ausziehen, weil die es nicht mehr aushalten. Was ist denn mit denen, die eben keine Geborgenheit erfahren haben? Was ist mit Scheidungskindern? Oder was ist mit denen, die gar nicht wissen, wen sie denn ehren sollen, die gar nicht wissen, wer der Vater ist? Oder die so viele Väter und Mütter haben, dass sie das Zählen aufgegeben haben? Was ist mit denen, die unerwünscht auf die Welt gekommen sind? Was ist mit denen, die mitgekriegt haben, dass sie eigentlich noch eine Schwester oder einen Bruder hätten, aber die Mutter hat abtreiben lassen? Da kommt ja auf einmal die Frage auf, was ist denn, wenn Mutter mich nun abgetrieben hätte? Da werden einem die eigenen Eltern auf einmal irgendwie unheimlich. Was ist mit Kindern, die zwar nicht misshandelt worden sind, die nicht missbraucht worden sind, aber die so wenig Zuwendung erfahren haben. Die haben alles bekommen, von der Barbie bis zum Badezimmer und vom Fernseher bis zur Fernreise, vom Dreirad zum zweiten Geburtstag bis zum Vierrad zum 18. Geburtstag. Es war alles da, materiell konnten sie nicht klagen, aber eins haben sie eben nie bekommen und das ist Liebe. Da war kein Interesse an den Freuden oder auch an den Problemen ihrer Kinder, weil man einfach keine Zeit hat. Da wird es ja dann auf einmal spannend. Gilt unter diesen genannten Umständen dieses Gebot immer? Kannst du da einfach pauschal sagen, ehre deinen Vater und deine Mutter? Wie soll man denn so eine Erzeugerfraktion ehren? Da packst du doch spätestens mit 18 deine Sachen und suchst irgendwo das Weite. Manche brechen minderjährig in die Selbstständigkeit auf und den Kontakt für den Rest des Lebens ab. Und viele Eltern, die ihre Kinder allein gelassen haben, werden dann im Alter von ihren Kindern allein gelassen. Das läuft so nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Und es stimmt tatsächlich, dass viele Eltern sich die Verachtung ihrer Kinder selbst verdient haben. Dennoch nehmen wir zur Kenntnis, Gott sagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange währen in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Das kann man natürlich als Elternteil, als Vater oder Mutter, als ein Erziehungsmittel gebrauchen. Da nimmst du den erhobenen Zeigefinger, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und die Kinder antworten mit einem Stinkefinger und sagen, kannst mich mal. Aber das Gebot, wie alle 10 Gebote, ist nicht unbedingt in erster Linie für die Erziehung gedacht. Ist nicht ein Gebot in erster Linie für Kinder. Ich glaube, das Elterngebot gilt auch für Ältere. Und deswegen ist hier jeder angesprochen, weil wir ja alle irgendwie von Eltern abstammen. Egal, ob die noch am Leben sind oder nicht. Selbst wenn deine Eltern nur noch auf dem Friedhof zu besuchen sind, gilt dieses Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das Wort ehren, wie es hier in der Bibel gebraucht wird, heißt wörtlich übersetzt gewichtig machen. Das heißt, diese Menschen eine bestimmte Bedeutung anzuerkennen. Kinder ehren ihre Eltern, wenn sie ihnen wichtig sind. Wenn sie ihnen sozusagen Gewicht geben, wenn sie sagen, das sind Menschen, die hat Gott in mein Leben gestellt. Ja, die sind mir tatsächlich wichtig. Sollten deine Eltern keine guten Eltern gewesen sein oder sein, dann heißt das nicht, dass du nicht eine gute Tochter oder ein guter Sohn sein musst. Wenn deine Eltern den Willen Gottes gar nicht gekannt haben oder die Gebote Gottes mit Füßen getreten haben. Es gibt ja genug Leute, die sagen, das, was hier steht, das hat mit unserem Leben nichts zu tun, damit kann ich nichts anfangen und ich mache, wie ich das für richtig halte. Dann wird Gott nicht zu dir sagen, na, unter diesen Umständen brauchst du meine Gebote auch nicht zu halten. Hast es ja nicht anders kennengelernt. Wenn Gott in diesen Tagen durch die Bibel zu uns redet, dann wollen wir das als sein Reden ernst nehmen. Und heute heißt es, nimm die Beziehung zu deinen Eltern ernst. Ehren heißt nicht unbedingt verehren. Das müssen wir mal noch ein bisschen auseinanderhalten. Das heißt nicht, dass du alles gut finden musst, was sie tun. Das heißt auch nicht, dass du irgendwelche liebevollen Gefühle entwickeln musst für deine Eltern, sondern zunächst einmal heißt das schlicht, der Beziehung der Eltern Wichtigkeit beimessen. Und dieses Wichtignehmen, das ist der erste Schritt, um aus einer gestörten Elternbeziehung zu einer heileren Elternbeziehung zu kommen. Wir wünschen uns das. Und mein Wunsch ist einfach, dass wir diesem Wunsch ein Stück näher kommen, dass wir diese Heilung, diese Versöhnung miteinander erfahren. Lebe versöhnt mit deinen Eltern. Ja, hunderttausende Kinder werden jährlich misshandelt. Aber es gibt auch viele ebenso grausame seelische Elternmisshandlungen, die von heranwachsenden Jugendlichen ausgehen. Die sind ebenso tragisch. Du hast vorhin von dem Balken-Splitter-Prinzip gesprochen. Also das hat Jesus ja mal gesagt. Also wenn du den Splitter im Auge deines Nächsten siehst, dann merkst du vielleicht gar nicht, dass du selber einen Balken in deinem Auge hast. Wie kannst du denn einen anderen verurteilen, wenn du selber auch einen ganzen Teil, vielleicht sogar den größeren Teil der Schuld in dir trägst? Das kann ich ja jetzt in deinem Falle nicht beantworten, auf welcher Seite das größere Maß an Schuld liegt. Aber wir wollen immer bedenken, dass zu jeder Beziehung zwei Seiten dazugehören. Und vielleicht sollten wir uns mal selber die Frage stellen, wo habe ich meine Eltern verletzt? Wo habe ich sie enttäuscht oder wo habe ich sie zu wenig beachtet? Ich möchte dir Mut machen, um Vergebung zu bitten. Wenn du den Eindruck hast, dass du selber schuldig geworden bist, deine Eltern, wenn sie noch leben, leben nicht ewig hienieden. Und du wirst es unter Umständen ewig bereuen, dich nicht mit ihnen versöhnt zu haben. Aber vielleicht bist du auch verletzt worden. Wie gesagt, nicht alle von euch haben das Glück, von liebevollen Eltern aufgezogen worden zu sein. Manche Erziehungsberüchtigten meinen es gut, aber sie machen vieles falsch. Und ich war mir schon im Kreissaal klar, ich war bei den Geburten unserer beiden Töchter dabei, bevor das die ihr erstes Schrei- und Rockkonzert gegeben haben, war mir klar, dass wir Fehler machen würden. Dass wir als Eltern an der einen oder anderen Stelle versagen werden. Es war bei Mathilda ein Kaiserschnitt und ich hatte dann die kleine Mathilda, während meine liebe Frau wieder vernäht wurde, auf dem Schoß. Wir haben über die Dinge damals schon gesprochen, haben mit ihr über Liebe gesprochen, über Treue gesprochen, aber habe auch schon gesagt, dass ich Fehler machen werde. Sie schaute recht verständnisvoll rein, aber ich werde das eine oder andere nochmal wiederholen müssen. Wir sind in der Beziehung unter Menschen fehlerhaft und wir schießen oft daneben. Ich mache dir Mut, fang an, deinen Eltern zu vergeben, da wo sie dich entmutigt haben. Vielleicht hat dein Vater zu dir gesagt, aus dir wird nie etwas. Jetzt muss ich die Frage stellen, muss man seinen Eltern auch vergeben, wenn sie einen seelisch oder sogar sexuell missbraucht haben? Fest steht, es gibt kaum etwas Schlimmeres, als wenn so etwas passiert und du so etwas erleben musst. Gott zwingt niemanden, aber er empfiehlt Vergebung, weil sie einem selber gut tut. Du hast das vorhin so gesagt, Robert, ich habe die Dinge abgeschlossen. Es ist gut, wenn man für sich selber auch Frieden über eine solche Beziehung bekommt. Vergeben heißt nicht, dass man Verbrechen toleriert, dass man sagt, das war alles schon so weit in Ordnung oder man macht irgendwie so eine Decke des Verheimlichens oben drüber und lässt Gras drüber wachsen. Das ist ja nicht damit gemeint, sondern vergeben heißt, abzuschließen mit dem, was hinter uns liegt, heil zu werden, selber diese Stabilität zu bekommen und dann auch frei von Bitterkeit eine neue und eine gute Zukunft zu beginnen. Gott möchte, dass wir nach vorne schauen. Paulus, der Apostel, hat es mal gesagt, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Gott hat ja ganz große Ziele für uns. Und wenn ich immer solche Altlasten mit mir herumschleppe, das ist ja so wie so ein Trainingsschlitten im Fußball, hat Klinsmann mal eingeführt. Damit kannst du trainieren, aber nicht unbedingt, also Lahm hätte seinem Namen alle Ehre gemacht, aber nicht unserem Land, gell? Also der macht ja nicht mehr mit bei der WM in diesem Jahr, aber weißt du musst diese Vergangenheit hinter dir lassen. Das, was du an Schuld, an Sünde in deinem Leben angehäuft hast, Jesus ist gekommen, damit wir frei werden von Sünde. Jesus, der ist angekündigt worden, das wurde seinem vermeintlichen Vater Josef so gesagt, er ist ja der Sohn Gottes und nicht der Sohn von Josef, aber Josef hat von einem Engel die Mitteilung bekommen, du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das war die Aufgabe, mit der Jesus in diese Welt gekommen ist, Menschen von Sünde zu befreien. Wenn dir Unrecht angetan wurden, dann können deine Verletzungen nur auf diesem langen Weg der Vergebung geheilt werden. Und diesen Vergebungsweg kannst du nur bewältigen, wenn du von Jesus an die Hand genommen wirst. Wenn er dir hilft. Er ist der Heiland. Der Name Jesus bedeutet, Gott wird retten. Sehnst du dich nicht nach dieser Rettung, nach dieser Befreiung? Sehnst du dich nicht danach, in heilen, geheilten Beziehungen zu deinen Mitmenschen, aber in erster Linie auch in einer heilen Beziehung zu Gott zu leben? Ich glaube, das ist das Größte, was ein Mensch erleben kann, das, was uns Robert vorhin in seinem Zeugnis mitgeteilt hat. Diese Befreiung, jetzt auf einmal sagen zu können, ich bin neuer Mensch und ich bin auch bereit für neue Aufgaben, Gott zur Verfügung zu stehen. lass ihn an deine Vergangenheit heran. Lass Jesus dein Herz erneuern. Und es wird sich auswirken auf deine familiären Verhältnisse, auf deine Freundschaften, auf das gesellschaftliche Leben. Da fallen Mauern und da können Menschen wieder frei atmen. Einen Punkt möchte ich noch erwähnen. Zeig auch Dankbarkeit gegenüber deinen Eltern. Vielleicht verstehen wir erst, was unsere Eltern geleistet haben, wenn wir selber verheiratet sind, wenn wir selber Kinder haben. Vorher fällt einem eher auf, was die Eltern einem nicht gegeben haben. Aber man muss ja bedenken, schon die Schwangerschaft und die Geburt ist ja ein Riesenakt. Da kann man schon mal dankbar für sein. Also die Männer können es nicht ganz so gut nachvollziehen, wie Frauen, die hier sind, die Mütter sind. Das ist schon eine Leistung. Und was ist mit den vielen unterbrochenen Nächten? Also ich bin heute Nacht um 4.14 Uhr zu Mathilda rüber, weil sie nicht mehr schlafen konnte. Dann dauert es eine ganze Weile, bis man selber wieder einschlafen kann. Und das sind viele solcher Nächte, die wir erlebt haben. Da hast du Schlaf und Haare geopfert, ja. Deine Eltern, die haben Krankenschwester gespielt und Chauffeur und Koch. Da musste Geld verdient werden, Geschenke mussten besorgt und eingepackt werden. Es gab gemeinsam Urlaube, Feiern, Ausflüge. Wer hat dich denn in der Schule unterstützt? Wer hat dir dabei geholfen, dass du eine Lehrstelle gefunden hast? Wenn du das alles so hörst, mal so in wenigen Sätzen zusammengefasst, empfindest du da nicht auch den Wunsch, deinen Eltern einfach mal Danke zu sagen? Wäre vielleicht eine schöne Folge von diesem Abend, dass du heute Abend noch so eine kleine Nachricht schreibst oder morgen mal anrufst und sagst du, ich möchte einfach Danke sagen. Bonhoeffer hat mal gesagt, im normalen Leben wird es einem nicht so bewusst, dass der Mensch unendlich viel mehr empfängt, als dass er gibt. Dankbarkeit macht das Leben erst reich. Man unterschätzt das eigene Wirken und Tun in seiner Wichtigkeit gegenüber dem, was man durch andere geworden ist. Vielleicht musst du erstmal so ein Auslandsjahr verbringen, um zu sehen, dass die alten Herrschaften eine ganze Menge für dich getan haben. Zu Hause kann man ja schlecht Heimweh bekommen. Aber für Dankbarkeit, da brauchen wir einfach manchmal diesen nötigen Abstand. Wer nicht verzeihen kann, wer nicht Respekt und Dankbarkeit an den Tag legt, der kommt wahrscheinlich aus seiner Verbitterung nie heraus. Und er verscherzt sich auch den zweiten Teil des Gebots, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Das bedeutet, wer Gottes Ordnungen einhält, der hat Zukunft. Gesunde Familien heißt gesunde Kommunen und gesunde Gesellschaft und eine gesunde Nation. Das ist die kleinste Zelle und es wird sich auswirken in unsere Gesellschaft. Es geht so viel drunter und drüber, gerade in den großen Städten unseres Landes, weil viele Familien völlig durcheinander geraten sind. Es kaum noch gesunde Familie gibt. Und wenn Familien zerstört werden, zerstört es letztendlich den Staat. Und wenn der Staat aufhört, Familie zu fördern, dann schaufelt er sich sein eigenes Grab. Bei den Nazis wurden Kinder dazu gebracht, die eigenen Eltern an die Gestapo zu verraten. Was daraus geworden ist, das brauche ich ja nicht zu erzählen. Hoffentlich haben wir daraus gelernt. Ich sehe durchaus die Gefahr, dass auch heute die Ordnungen Gottes Stück für Stück auseinandergenommen werden. Möchtest du mehr erfahren über das, was Gott über das Zusammenleben von Mann und Frau und von Eltern zu Kindern, das Zusammenleben von Christen in einer Gemeinde zu sagen hat, dann komm weiter zu diesen Abenden. Ladet weiter Leute ein, damit viele es in dieser Stadt hören. Und damit diese heilende Kraft, die von Jesus Christus ausgeht, viele Menschen erreicht. Jesus Christus ist der Heiland. Und er reicht dir heute Abend seine Hand entgegen und sagt, wenn dein Verhältnis zu Gott in Ordnung ist, wenn dein Herz rein ist und du Vergebung deiner Sünde erfahren hast, dann kannst du auch anderen Menschen vergeben. Wir vergeben, weil uns vergeben wurde. Ich lade dich ein, darüber nachzudenken, ob dieses Leben mit Gott nicht für dich der nächste Schritt ist, der ansteht. Wir hören jetzt noch ein Lied von euch. Vielen Dank, dass ihr euch vorbereitet habt. Und ich werde gleich noch ein Angebot machen. Jeder menschliche Vater macht Fehler. Wir Menschen sind unvollkommen. Aber dieser Vater, um den es in diesem Lied ging, das ist Gott. Und dieser Vater, er hat immer Zeit für uns. Dieser Vater trinkt nicht. Der ist nicht unkontrolliert. Der ist nicht ungerecht, sondern das ist das ideale Bild eines Vaters. Das, was wir uns alle so sehr wünschen. Und dann sagt Johannes in seinem Evangelium, so viele Jesus aufnahmen, in ihr Leben aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die Voraussetzung, dass wir Gott unseren Vater nennen können, ist, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen, er den Retter annehmen. Jesus kam und er hat sein Leben am Kreuz gelassen für unser Versagen, für unsere Sünden. Er hat die Strafe am Kreuz auf sich genommen, die wir für unsere Sünden verdient hätten. Er hat am Kreuz mit seinem Leben bezahlt, da wo wir alle zahlungsunfähig sind vor Gott. Man kann Sünde nicht einfach so wieder gut machen. Aber man kann Sünde zu ihm, zu Jesus bringen und sagen, Herr, ich habe versagt und ich gebe es zu und ich bitte dich um Vergebung. Wenn das stimmt, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist, dann bekenne ich dir diesen ganzen Dreck und mein Versagen und meine Vergangenheit und ich bitte dich, dass du reinen Tisch machst und dass ich neu aufatmen kann und in der Gemeinschaft mit dir leben kann. Ich gönne dir das so sehr, dass du diese Beziehung zu Gott kennenlernst. Das kann man so schwer beschreiben. Stellen Sie vor, Sie hätten noch nie in irgend so eine Südfrucht, sagen wir eine Mango, gebissen. Das ist so schwer, das zu beschreiben. Ich würde einfach empfehlen, schneid dir mal ein Stück raus und probier's mal. Ich möchte einfach sagen, versuch's doch mal mit Jesus. Vielleicht kommt dir das alles ziemlich abgefahren vor, aber was hast denn du zu verlieren, wenn du sagst, Herr Jesus, wenn es dich gibt? So ähnlich hast du auch erstmal gebetet. Dann zeig mir, was du von mir erwartest. Versuch doch heute Abend mal diesen Anfang zu machen. Wir wollen jetzt miteinander beten und du kannst dich diesem Gebet anschließen. Du kannst aber auch sagen, ich mach's mal für mich ganz alleine zu Hause und ich will meine eigenen Worte gebrauchen. Und dann kommst du mit Jesus ins Gespräch. Und wenn du ganz aufrichtig bist, bin ich davon überzeugt, dass er sich zu erkennen gibt, dass er auf dein Gebet antworten wird. Er ist ein persönlicher Gott, ein erfahrbarer Gott. Da geht es nicht um irgendwelche Experimente. Ja, mal sehen, ich wünsche mir jetzt ein Kreuz auf der Brust wie er oder ein Ferrari vom Haus oder so. Sondern es geht um aufrichtige, demütige Menschen, wer sich seiner Unvollkommenheit bewusst ist und sich dem Retter Jesus zuwendet, der wird erfahren, dass er ein Leben heil macht. Dazu lade ich dich ein. Wir wollen miteinander beten. Ich werde einige Worte an Gott richten und dann dir ein Gebet vorschlagen, das, wenn du möchtest, mitbeten kannst. Vater, danke, dass du ein vollkommener Vater bist, der nur gute Eigenschaften hat, der es gut meint mit uns Menschen, der geduldig ist, der liebevoll ist, der alles getan hat, dass wir in deine Gemeinschaft zurückkehren können, als verlorene Söhne und Töchter. Wir leiden manchmal unter unseren Beziehungen und wir haben selber unseren Anteil daran. Wir beten, Herr, dass du Vergebung schenkst, dass du Sünde aufdeckst in diesen Tagen und dass Menschen heil werden und dass sie aufatmen können in deiner Vergebung. Wenn du willst, kannst du mitbeten. Danke, Gott, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Und mir ist klar geworden, dass es Sünde in meinem Leben gibt. Da ist Verbitterung. Da gibt es so etwas wie Hass. Ich habe Worte gebraucht, die ich nicht gebrauchen wollte. Und ich habe Dinge getan, die ich nicht tun wollte. Ich bitte dich, dass du mir vergibst. Danke, Herr Jesus Christus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du für meine Sünde bezahlt hast. Und ich nehme jetzt deine Rettung an. Komm du in mein Leben. Du sollst von jetzt an mein Herr sein. Ich möchte dir folgen und dir vertrauen. Jetzt und für immer. Amen.
Wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, dann lade ich dich ganz herzlich ein, jetzt nicht mit so einer halben Entscheidung nach Hause zu gehen, nicht so recht zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Die Bibel sagt mal, im Herzen wird geglaubt, aber mit dem Mund wird bekannt. Römer Kapitel 10. Das heißt, Glaube ist nicht nur so eine Privatangelegenheit, von der sonst niemand was wissen darf, sondern wir sind aufgefordert, das Ganze auch auszusprechen. Und das kannst du in dieser Runde tun, hier in der Sofaecke. Wir treffen uns gleich, wenn der offizielle Teil hier zu Ende ist, im Schatten des Kreuzes, da in meinem Wohnzimmer. Da ist es ganz gemütlich, seit 2 Tagen gibt es da auch was zu trinken. Das war am Anfang noch nicht der Fall. Es wundert mich nicht, dass so wenig gekommen sind. Aber ich lade Sie ein, dass Sie von dem Wasser des Lebens trinken, das Jesus anbieten will. Der, der von diesem Wasser trinkt, sagt Jesus, der wird nie wieder Durst haben. Wir wollen uns da gerne auch mit einigen Leuten treffen. Also du musst da nicht anstehen und denken, jetzt bin ich dran oder so, musst keine Nummer ziehen oder so. Lasst uns da treffen, wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, wenn du Vergebung annehmen möchtest, wenn du den Weg mit Jesus gehen möchtest, dann komm, lass uns kurz überreden. Ich möchte einfach so ein paar allgemeine Worte noch sagen. Und dann ergibt sich schon, wenn jemand noch ein Vier-Augen-Gespräch wünscht, wenn jemand noch beten möchte oder so, das kriegen wir da alles geregelt. Lasst uns da in so einer Talkrunde erstmal zusammensitzen, da werden garantiert Fragen gestellt, die andere auch interessieren. Vielleicht ist Robert auch dabei, vielleicht habt ihr zu seiner Geschichte noch Rückfragen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns dieser Tage näher kennenlernen, wenn das Vertrauen zueinander da ist und wenn wir auf diese Weise auch hier vorne miteinander ins Gespräch kommen. Gott segne dich bei deiner Entscheidung, ist eine wichtige, die wesentliche Entscheidung, die wir im Leben treffen können. Und wünsche euch, dass es ein Abend ist, der tatsächlich eine Weiche stellt, die Richtung Himmel führt, in seine Ewigkeit. Denn wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Welch ein gewaltiges Geschenk, das Gott uns macht in seinem Sohn Jesus Christus. Danke fürs Zuhören.